Dann wünsche ich euch einen wunderschönen guten Abend beim Podcast Meetup, diesmal am 15. Dezember 2021. Und heute dürfen wir Lutz Neumann begrüßen. Das Internet macht es möglich, dass er jetzt bei uns ist, weil der sitzt nämlich ganz, ganz, ganz woanders, nicht in München. Aber wir haben den München-Bezug herstellen können. Er kommt, seine Firma oder die Firma, wo er arbeitet, hat unter anderem in München ihren Sitz. Und deswegen ist genug München-Bezug da, dass er heute bei uns zu Gast ist. Ich freue mich und würde dir auch gleich das Wort übergeben.
Danke, Martin. Also danke für die Einladung. Schön, dass ich mal da sein kann, wenn auch bloß virtuell. Ich habe mir hier ein kleines Bierchen mitgenommen, um wenigstens ein bisschen diesen Stammtisch irgendwie, die Atmosphäre für mich, Prost, mit rüberzubringen. Ich nehme einen kleinen Schluck. Genau, München. Ich bin ja großer München-Freund, ne? Also auch wenn ich hier in Berlin hocke und aus Dresden komme, Dresden darf man gar nicht mehr nennen heutzutage, aber ich komme wirklich ursprünglich aus Dresden und wohne seit 20 Jahren in Berlin und arbeite als Regisseur und Autor, komme eigentlich aus dem Film, eigentlich aus dem Dokumentarfilm, habe viel für ZDF, Dreisat, Arte gemacht, hauptsächlich so Georeportagen, kennen die meisten Leute, haben irgendwie schon mal gesehen, ne? Also so Reportagen über Städte, Länder, Menschen, Leute, da habe ich einige gemacht, von der Arktis bis runter nach Venedig oder Tunesien. Dann hauptsächlich so Reiseformate für ZDF, ZDF Kultur, Dreisat, also mehrteilige Reihen, wo wir dann halt irgendwie zum Beispiel mit einem Floß auf dem Mississippi unterwegs waren und denen da runtergerudert sind, so à la Huckleberry Finn und Tom Sawyer. Oder eben mit einem Kanu die ganze Donau runtergefahren sind oder mit einem kleinen 30-Meter-Kutter bis zum Nordpol und solche Geschichten. Das war früher noch möglich, ist, glaube ich, heute auch noch möglich, aber zumindest mache ich es aktuell nicht mehr. Und jetzt habe ich mich eben auf Audioproduktion verlegt in den letzten 3 Jahren und arbeite eben für besagte Firma Wakeward in München. Die gibt es auch noch gar nicht so lange, die gibt es, glaube ich, etwas über 2 Jahre. Ist mehr oder weniger so ein bisschen aus Leuten entstanden, die früher bei Antenne Bayern waren und für die hatte ich auch schon mal einen Podcast in der Arktis gemacht. Und so hat sich das dann ergeben, dass ich dann irgendwann bei dieser Firma gelandet bin und jetzt als fester Autor dort halt Projekte betreue und auch Projekte mitentwickle. Genau, Wakeward, das sehen wir hier gerade, da gibt es einmal die Wakeward Studios, die machen halt diese ganzen, sag mal, künstlerischen Sachen, also Audiogeschichten wie Podcasts oder Audio-Shows und dann gibt es noch Wakeward The Voice, das ist dann halt alles so Alexa-Sachen, also so Alexa-Skills, Spiele. Also wer so eine Alexa zu Hause hat, der kennt das vielleicht, dass man dann halt so kleine Quiz-Geschichten spielen kann. Aber die machen eben auch so Sounddesign für Fahrzeug, Interkommunikation, also da passiert eine ganze Menge. Bin ich nicht so sehr drin, weil das eben quasi der zweite Teil von dieser Firma ist. Ich bin halt in dieser Podcast- Abteilung von Anfang an dabei und wir sind, glaube ich, jetzt aktuell zu 4 autorenmäßig betrachtet. Da gibt es den Bernie Meyer, der von Dunkle Heimat, glaube ich, bekannt ist, wird fast jeden was sagen. Das hat er damals gemacht. Oder auch Insekten und war, glaube ich, hat er auch bei den 11 Leben mitgewirkt, da bin ich jetzt nicht ganz so sicher. Dann gibt es noch den Volker Strübing, mit dem ich einige Sachen gemeinsam gemacht habe. Den habe ich quasi mit reingeholt. Das ist ein Nachbar, wohnt hier schräg gegenüber bei mir hier im Prenzlauer Berg. Und dann gibt es noch den Heiko Bär, der sich ein bisschen spezialisiert hat auf die ganzen Geschichten so mit Musik. Er macht für Musikexpress zum Beispiel Lied vom Tod, was ein sehr, sehr hörenswerter Podcast ist und leider auch sehr unterbewertet, weil man hat fast nichts mitbekommen davon, dass es diesen Podcast gibt. Könnt ihr mal noch in Ruhe googeln oder der Martin setzt euch mal noch einen Link irgendwie später rein. Lied vom Tod, sehr interessant, geht es halt um so Mordsgeschichten quasi von Künstlern. Also von Amy Winehouse, keine Mordsgeschichte, aber leider eine Mordsgeschichte, bis hin zu solchen Sachen hier wie Phil Spector oder sowas halt. Also auch ein cooler, interessanter Podcast auf eine sehr, sehr eigene Art gestaltet. Genau, damals, wo ich bei Wakeward angefangen habe, habe damals auch den Martin kennengelernt, nämlich weil mein erstes, sagen wir mal, größeres Projekt, was so von außen hereingetragen worden war, war so ein 10-Teiler über das Oktoberfestattentat 1980, was dann eben jetzt letztes Jahr im Herbst dann so ein trauriges Jubiläum halt hatte. Und da habe ich dann über Martin dann Kontakt zum GAK bekommen und dann auch einige Interviewpartner dadurch gewinnen können. Und das war total klasse, weil das hat die Sache nochmal sehr transparent gemacht, weil die Menschen damals ja eben in Persona bei diesem Attentat dabei waren und halt Menschenleben gerettet haben. Also sprich, das waren Rettungssanitäter, die damals dort gearbeitet haben. Genau. Dann habe ich als allererstes da so Precious Exile gemacht. Das war mit Friedrich Lichtenstein, das ist ein Berliner Entertainer. Das ist so ein dadaistisches Format gewesen für FIO, also diesen ProSieben-Ableger für Podcasts bei ProSieben, bei der ProSieben-Gruppe. Das ist jetzt aufgegangen, ist von Podimo übernommen worden, wenn euch Podimo was sagt. Und zum Teil wird das, glaube ich, auch so Micropayment bei Apple Podcasts, kann man so einzelne Folgen kaufen oder die ganze Staffel dann kaufen. Das ist ein sehr lustiges, dadaistisches Format, geht es um Leben im Hotel, im Prinzip ein Monolog von Friedrich Lichtenstein mit ein bisschen Musik und Sounddesign und ein bisschen absurden Geschichten, die da passieren. Also ein sehr, sehr witziges Format, würde ich gerne sehr viel mehr von sowas machen, aber das wird natürlich nicht allzu oft nachgefragt. Ne? Das ist, also die Leute wollen halt immer schon sehr spezielle Wünsche erfüllt haben von der Kundschaft, die man jetzt bei Wakeword so hat. Und die Kundschaft, die wir bei Wakeword haben, ist halt so von Amazon über, wie gesagt, besagte ProSieben-Gruppe, wurde Bildverlag, zu dem wir nachher noch genauer kommen werden, bis hin zu Podimo, dann die ganzen großen Player, die dann im Industriebereich halt irgendwie eine Rolle spielen. Also da wird also Corporate Podcast gemacht werden können. Das sind Banken, das sind Versicherungsunternehmen. Also gibt es zig Sachen, die gemacht werden, bis hin zu Axel Springer SE, die relativ viele Aufträge auch vergeben in verschiedenen Bereichen, weil die haben ja noch eine eigene Werbeagentur, die wiederum andere Firmen betreut. Also da gibt es ein ganz, ganz breites Spektrum an Sachen, die da gemacht werden können. Und auf ein paar würde ich dann noch irgendwie eingehen. Jetzt habe ich so den ersten Monolog gehalten und muss mal kurz einen Schluck trinken. Prost. Oh. Wenn das für dich okay ist, Martin, würde ich jetzt mal ganz kurz zu Siege der Medizin vielleicht was sagen, auch wenn das gerade so ein aktueller Podcast ist. Aber das ist halt schön, weil man den gerade aktuell eben hören kann und die neueste Folge, glaube ich, morgen rauskommt oder heute rauskam, weiß ich jetzt gar nicht, die letzte Folge der ersten Staffel. Also Siege der Medizin ist ein, im Prinzip ein Infotainment-Podcast. Ich würde es eben gar nicht so richtig als Podcast bezeichnen. Ich finde Podcast immer so ein bisschen als Begrifflichkeit zu kurz gegriffen, weil wir ja eigentlich, also Podcast ist für mich immer so zwei Menschen, drei Menschen, vier Menschen unterhalten sich über ein Thema und kommen zu einem Punkt und transferieren quasi über ein Gespräch halt ihre Informationen nach draußen. Laber-Podcast, böse genannt, ist natürlich nicht böse gemeint, so, weil Laber-Podcasts sind eine tolle Sache. Was wir aber machen, sind eben im Prinzip so eine Kreuzung aus Podcast und Radio-Feature, dem klassischen Radio-Feature, wie wir das vielleicht von diesen öffentlich-rechtlichen Sendern halt kennen und auch vielleicht lieben, weil das halt tolle Sachen sind, die halt sehr reportagisch oder dokumentarisch aufgearbeitet sind, mit Sprechern arbeiten, mit Sounddesign und Musik arbeiten und dadurch halt so eine Welt lebendig werden lassen können. Und diese Mixtur haben wir jetzt bei Siege der Medizin zum Beispiel entsprechend umgesetzt, haben uns überlegt, wie kann man an die Menschen da draußen die großen Errungenschaften, die halt im letzten Jahrhunderten in der Medizin gemacht wurden, irgendwie schön an die Menschen halt herantragen und denen das irgendwie transparent machen, Interesse wecken, evidenzbasierte Wissenschaft auch mal sich anzuschauen, nicht bloß irgendwie das Geschwafel, was bei Telegram irgendwie vom Stapel gelassen wird, sondern also wirklich mal schauen, wie ist die Geschichte der Medizin. Und dann haben wir halt mit dem Wort- und Bildverlag verschiedene Ideen hin und her getauscht. Das ging, glaube ich, sogar über ein halbes Jahr. Waren noch verschiedene andere Ideen erst im Spiel. Und im Zuge dieser ganzen Entwicklung kam dann irgendwann dazu, dass wir uns tatsächlich halt mit Medizingeschichte befassen werden und nicht mit einem uniken Thema, was jetzt irgendwie bloß ein kleines Spektrum abgreift und wie wir das halt machen wollen. Und dann haben wir halt mit dem Verlag gemeinsam geschaut, wie wir das umsetzen können. Wichtig war halt, dass es gut erzählt wird. Und uns war als Autoren wichtig und als Wakeword wichtig, dass wir so eine Art Reenactments halt reinbauen. Also, dass wir die Vergangenheit lebendig werden lassen können in irgendeiner Art und Weise. Und das kennt ihr ja wahrscheinlich so von den Arte-Dokus oder Dreisat-Dokus oder so. Da hast du dann halt so tolle Reenactments, irgendwelche Ritter hauen sich einen Schädel ein und dazwischen ist dann irgendwie ein Typ, der ein Historiker oder ein Archäologe, der erzählt dann ein bisschen was zum Thema und ist dann in der Hier-Zeit und diese Reenactments führen uns halt zurück in die Vergangenheit. Wenn die richtig gut gemacht sind, sind die natürlich auch teuer. Aber sie machen halt so eine Doku halt extrem sehenswert und eben auch unterhaltsam. Und das wollten wir halt eben auch für den Audiobereich halt generieren und haben uns halt überlegt, wie wir das halt am besten machen können. Und da war halt dann so eine Idee, die kam dann so von mir, weil ich hatte mal von dem Ulrich Nöten mir mal Cervantes angehört. Das ist so ein Hörbuch, das wurde beim MDR irgendwie als, glaube ich, 20 oder 25 teilige Serie im Radio irgendwann publiziert. Und ich habe es in meinem Auto irgendwann durch Zufall gehört, bei irgendeiner Autofahrt, irgendwie abends, und habe mir das dann halt im Netz nochmal gesucht und habe dann halt mehrfach diese ganze Reihe durchgehört. Und er hat so gut gesprochen, wo ich mir halt dachte, wie kann ein Schauspieler quasi diese, also jetzt ohne Stimme zu verstellen, also nicht so sondern halt so ganz normal im Prinzip wie ein Buch lesen und trotzdem so mit so Nuancen das halt so lebendig werden lassen, ne? Und das hat mich halt sehr begeistert. Und da haben wir aus Jux einfach den Ulrich Nöten dann mal angefragt, also über die Agentur natürlich. Und die fanden das gut. Ne? Und dann hat sich der Worte-Bild-Verlag dann quasi auch positioniert und hat gesagt, ja, den wollen wir auf jeden Fall haben, den finden wir schön. Und dann haben wir als Autorenteam, also der Volker Strübung und ich, dann gesagt, okay, dann schreiben wir natürlich dann diese Texte auch genau auf diesen Duktus von dem Ulrich Nöten. Und haben dann eben mit dieser Reenactment-Arbeit angefangen. Es ist viel Recherche am Anfang gewesen, also ganz viel halt erstmal lesen, rumschauen, welche Geschichten können in so eine Folge wie zum Beispiel über Anästhesie halt irgendwie einfließen. Wie erzählt man das spannend? Weil jetzt irgendeine Narkose zu erzählen, ja, okay. Aber es halt schon irgendwie ein bisschen Abenteuer reinbringen. Das muss schon irgendwie ein bisschen Pfeffer haben und so, ne? Also da muss halt irgendwie was passieren. Und dann haben wir uns eben so eben auch Geschichten aus der Antike gesucht, ne? Ich habe dann halt geguckt, wie könnte man das irgendwie ins alte Griechenland verlegen und ohne dass es irgendwie so völlig zusammengesponnen ist, sodass es irgendwie noch so einen realen Anknüpfungspunkt hat, also Personen, die es auch wirklich gegeben hat. Und so haben wir uns dann halt so Stück für Stück halt durch dieses Anästhesie-Thema durchgearbeitet mit verschiedenen Reenactment-Parts, und dazwischen gibt es dann halt diese Interview- Situationen, die von uns quasi als Redakteure dann halt aufgezeichnet worden sind, aber eben zu freistehend sind, dass der Ulrich Nöten hat quasi die Chance, auf das Gesagte von den Fachleuten halt einzugehen, und gleichzeitig ist es nicht so ein Interview-Style, so Frage-Antwort, sondern es stehen so freistehende Antworten, und dann hast du so einen schönen dramaturgischen Fluss durch die ganze Geschichte durch, und es ist sehr, sehr unterhaltsam und sehr kurzweilig, obwohl die Sachen relativ lang sind. Die sind so in der Tendenz so 45 Minuten, manchmal ein bisschen mehr. Also das ist schon sehr, sehr das ist schon ein ganz schöner Riemen, und da haben wir auch ganz schön lange dran gesessen, das dann halt zu machen, ne? Also nicht nur die Interviews mit den Fachleuten zu machen, dann vor Ort, was bei Corona auch schon nicht ganz so einfach ist und manchmal dann auch die Tonqualität leidet, weil man große Abstände halten muss oder das halt irgendwie draußen machen muss. Aber es ist halt insgesamt ein sehr, sehr unterhaltsamer, ich würde sagen, Radioshow, Podcast-Show geworden. Also wer sich das gerne anhören will, sehr gerne, es ist frei verfügbar. Gerne da auch mal Kritik oder auch mal Ratschläge oder Feedback geben, finde ich ganz, ganz toll. Und es war natürlich nicht der erste Podcast, den wir in dieser Art halt gestaltet haben. Es gab für ProSieben, für FIO schon mal eine ähnliche Sache. Die hieß Dark Age Murders. Also Dark Age für Mittelalter. Und das ist im Prinzip, haben wir überlegt, naja gut, Kriminalfälle, Morde und Verbrechen gab es natürlich schon immer. Diese ganzen True-Crime-Geschichten, wie ihr sie alle kennt hier von Zeit Online oder sowas oder von der SZ oder Gott, jeder macht das ja im Prinzip, sind halt eben diese zum Teil sehr, sehr gut gemachten Gesprächspodcasts. Wir haben überlegt, wie kann man so irgendwie so eine Art True Crime mal ein bisschen anders gestalten. Und dann haben wir für ProSieben halt das Konzept entwickelt, dass wir uns einfach so Mittelalterverbrechen nehmen und die dann eben auch wieder auferstehen lassen. Und dann haben wir dann mit Chrissy und mit Michael Lott zusammengearbeitet. Michael Lott ist auch Schauspieler, macht so Tatortgeschichten und sowas halt, ne? Und hat halt so, der spielt ein bisschen größer, so ein bisschen theatralischer, und den haben wir dann als Sprecher genommen, und das lohnt sich auch mal anzuhören. Ich glaube, die erste Folge oder die ersten beiden Folgen mit diesem Täuferreich, die sind frei verfügbar und die geben so ein bisschen das wieder, was wir uns da gedacht haben. Das ist halt schon ein bisschen auch mit Augenzwinkern, weil das halt sehr, sehr Splatter ist. Also da wird schon mal gern jemand der Kopf abgehackt, und da gibt es halt ein tolles Sounddesign und Musik dazu. Und ein bisschen suffisante Kommentare. Also es ist ein sehr, sehr unterhaltsamer, lustiger Podcast, der aber durchaus eben auch geschichtlichen Background hat. Also wir haben auch mit einem Historiker da zusammengearbeitet, mit Mirko Gutjahr, der ist der Leiter vom Luther-Museum in Wittenberg. und spezialisiert aufs Mittelalter, und der hat uns dann halt da entsprechend fachlich beraten, und der hat auch zum Teil halt dann die Texte für die Kommentatoren, für die Chrissy dann halt mit verfasst, und so hat das halt schon irgendwie auch natürlich einen wissenschaftlichen Background. Das ist halt ein sehr lustig und sehr locker verpackter Wissenschaftshistorik-Podcast. So, ne? Und so wie Siege der Medizin halt ein recht locker verpackter Wissenschafts- und Medizin-Podcast ist. Ich finde ja immer, dass die Form und die Verpackung und dass das die eine große Rolle spielt, halt, um den Leuten das halt nahe zu bringen. Also gerade wenn es jüngere Leute sind, wo die Interessenslagen vielleicht noch ein bisschen anders sind, die auch einen anderen Duktus gewöhnt sind durch die Medien, die sie halt nutzen, ist das, glaube ich, nicht ganz unwichtig, vielleicht mal so reinzugehen. Und das Feedback, was bisher halt da gekommen ist, ob jetzt von jung oder alt, ist eigentlich ziemlich positiv. Genau. Also kann man sich so ein bisschen merken, vielleicht so Reenactments, auch wenn das nicht der ganz richtige Begriff da ist. Ich nenne es halt so, weil ich aus dem Fernsehen komme, und da haben wir das halt eben so bezeichnet als quasi eine hergestellte Szene in fiktionaler Art. Ich glaube, das wird noch viel, viel mehr kommen, sodass man halt Realität lebendig werden lässt. Das kennen wir natürlich eben auch von unseren Netflix-Serien oder von Amazon oder von Apple Plus oder was auch immer ihr da guckt, oder Disney. Also da gibt es ganz viele solche Beispiele. Eine andere Sache, die mich auch sehr wider Erwarten sehr interessiert hat dann und auch irgendwie ja, gefordert hat, das war Tatort Deutschland. Das ist für die Bild. WakeWord gehört zur Axel Springer Gruppe in gewisser Weise. Wie genau die Verbindungen da sind, müsste die Geschäftsführer fragen, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sind wir alle assoziiert mit Axel Springer, was mich als alte linke Zecke natürlich irgendwie so ein bisschen ankotzt. Aber andererseits ist es auch wieder okay, weil man kann natürlich Inhalte auch ein bisschen bestimmen, wenn man selber halt dafür zuständig ist, die Inhalte entsprechend zu liefern. Und dann muss man an irgendeiner Stelle natürlich auch irgendwann Profi sein und sagen, okay, solange wie die jetzt keine totalen Lügen erzählen, kann man natürlich da mitmachen. Ne? Und bei Tatort Deutschland ist es so, wir erzählen da keine Lügen, sondern wir erzählen realistische Kriminalfälle und Verbrechen, die passiert sind. Die gibt es als quasi gefilmte Dokus zum Teil bei verschiedenen, ich glaube bei Bild Plus oder so, die haben das auch schon woanders verkauft, das lief auch schon im Fernsehen, also im linearen Fernsehen, haben wir im Prinzip uns die Dokus genommen, und die haben halt überlegt, wie können wir das irgendwie auch in diesen Audiobereich halt irgendwie wieder reinbekommen, weil du kannst natürlich jetzt nicht einfach eine Tonspur von der Doku nehmen und den irgendwie abspielen, da weiß kein Schwein, was da passiert, so, wenn du da irgendwie bloß O-Töne hörst die ganze Zeit. Und da war dann die Idee, diese Dokus uns zu nehmen und zu versuchen halt eben diese so eine Real Crime Audio-Dokus draus zu bauen. Und da habe ich erst gedacht, so, weiß nicht, keine Ahnung, aber wir können es mal versuchen. Und da haben wir uns dann halt mal den Herne-Killer vorgenommen. Das war das Erste, was wir gemacht haben. Ist zwar weiter hinten in der Staffel, aber war das Erste, was wir gemacht haben. Also so ein Tötungsdelikt von einem jungen Mann, der halt ein Kind getötet hat, was sehr, 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 sehr üble Nummer ist. So. Und war aber für mich dann trotzdem erstmal so ein interessanter Aspekt, das zu nehmen, weil das halt so wirklich so das oberste Spektrum ist an Mist, was passieren kann. Und daraufhin halt erstmal den quasi die Nullfolge darauf zu produzieren. Und das war auch eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit den Redakteuren da von Bild, weil die also total professionell damit umgegangen sind und eben auch gar nicht reißerisch irgendwie jetzt da was rauspressen wollten in irgendeiner Art, sondern die haben gesagt, wir wollen das ganz klar und sachlich erzählen. Und so ist das eben am Ende jetzt auch geworden, sodass wir dann halt geschafft haben, diese Adaption halt hinzubekommen. Wir haben jetzt dann die O-Töne genommen, haben die, kennt ihr wahrscheinlich Trint, das ist ja so ein Transkriptionsprogramm, kann man sich irgendwie einen Account klicken und dann kann man seine Audio-Files da reinschieben, kriegt das so in Textform dann wieder raus. Geschoben, gibt es auch F4, das ist ein deutscher Hersteller, die das machen. Das ist sehr, sehr hilfreich, weil man dann die ganzen Sachen, die gesprochen sind, schon mal irgendwie als Text sieht und auch Strukturen erkennen kann und sich das entsprechend hinlegen kann. Und dann versucht man zwischen diesen Text- und O-Ton-Baustein dann die Erzählung dazwischen zu packen, sodass für die Zuhörerin, für den Zuhörer dann irgendwie klar ist, was passiert denn eigentlich im Bild. Wir erzählen dann aber nicht das Bild, sondern wir erzählen das, als wäre das eine von sich heraus entstandene Audiodokumentation, also quasi ein Radio-Feature. Und das ist ganz interessant. Ich dachte, es wäre ein bisschen schwieriger, hat sich dann aber als relativ gut machbar halt herausgestellt. Und ich glaube, das ist auch sehr hörenswert, sich das einfach mal zu geben. Es ist natürlich Es ist natürlich ein bisschen knalliger, weil es Bild ist, klar, aber es ist jetzt nicht irgendwie reißerisch oder irgendwie doof oder dumm oder irgendwie dumm dreist oder sowas, was man ja von Bild durchaus eben auch oft hat. So, ne? Und interessant war dabei noch, dass Bild es damals gelungen ist, über eine Kollegin von mir bei WakeWord, dann den Sky DeMong dafür zu verpflichten, der natürlich eine tolle Stimme hat. Und er wird jetzt auch die nächste Staffel, wir werden noch eine zweite Staffel davon produzieren, auch sprechen, so wie ich heute erfahren habe. Und das gibt der ganzen Sache natürlich nochmal so eine gewisse Wertigkeit, weil dieser Sprecher, den sonoren Ton und auch natürlich auch ein bisschen mit diesem Celebrity-Background, das gibt der ganzen Sache nochmal so ein bisschen ein Standing, wo das dann nicht ganz so firlefanzig in der Luft rumfliegt, so, sondern es hat ein bisschen Bodenbeständigkeit dadurch bekommen. So. Und ich glaube, das ist, auch wenn es ein Springer-Produkt oder ein Bildprodukt ist, ist es, glaube ich, auch für die Allgemeinheit gut hörbar. Und selbst ich kann von meiner Warte her sagen, das ist eine gute Arbeit mit einer sehr, sehr guten Zusammenarbeit, was da entstanden ist. Also kann man auf jeden Fall machen, würde ich sagen. Genau, da habe ich jetzt mal so drei aus dem Spektrum, was wir so aktuell irgendwie gerade gemacht haben, vielleicht vorgestellt. Also wenn ihr da irgendwie Fragen habt, so, dann immer gerne her damit, so, da muss ich nicht so monologisieren. Oder habe ich was vergessen, Martin?
Nee, das passt. Meine erste Frage wäre, wie verteilt sich denn die Zeit auf die verschiedenen Phasen so einer Produktion? Also von irgendwie einer ersten Anfrage bis hin vielleicht zu, passieren da irgendwelche so Prototypen, dass ihr sagt, okay, so könnte sich das anhören und dann pitcht ihr da verschiedene Beispiele oder wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft das so bis dann tatsächlich vielleicht die erste Folge oder die nach der Nullnummer quasi erscheint?
Genau, also da hast du schon ganz recht. Also es ist halt so, dass wir tatsächlich so eine Art Piloten oftmals produzieren. Also bei Sieger der Medizin war das auf jeden Fall so. Da haben wir uns dann tatsächlich mit Ulrich Nöten dann schon mal getroffen, haben die erste Folge eingesprochen und haben dann quasi so eine Art Blaupause gemacht, auf der man dann quasi gemeinsam rumarbeiten kann. Witzigerweise wird dann gar nicht mehr groß was geändert, so, weil schon das Drehbuch ja vorher schon mal da ist, ne? Und man versucht halt in dieser quasi Blaupause, dieser Nullfolge, das gab es für Tatort Deutschland eben auch, das gab es auch für Dark Age Murders, schon mal so rauszubekommen, wie reagiert der Kunde, die lassen dann schon mal so ein paar Leute hören und dann gibt es halt ein entsprechendes Feedback und man kann das halt anpassen. Aber die Arbeit beginnt natürlich schon weit, weit vorher. Ne? Also das Konzept so, das ist halt ganz klassische Konzeptarbeit, man macht wirklich ein schickes Konzept, also setzt sich hin, schreibt das, gibt es ein Exposé, es gibt so schön mit Logline, so wie sich das halt gehört, sodass irgendwie klar ist auf der ersten Seite, was passiert eigentlich. Und dann wird halt ein richtiges visuelles Konzept geschrieben, also wie man es für einen Film schreiben würde im Prinzip. Also auch mit Fotos dazwischen, sodass halt das Bild im Kopf des Lesers, der Leserin halt schon mal so entstehen kann. Und das ist dann die Basis auf den quasi im Verkauf, dass man sagt, ja, das wollen wir halt haben und jetzt hat man gerne mal ein erstes Drehbuch und dann entwickelt man so eine Art Kurzdrehbuch-Treatment, das ist manchmal so ein szenisches Treatment und das geht man dann auch da rein, das ist eben alles noch Text, ne? Und wenn dann der Kunde gesagt hat, wir wollen das halt machen, dann geht man auch daran, Geld auszugeben, Sprecher einzukaufen, schon mal irgendwie Sachen einzusprechen, erste Interviews zu machen, das passiert dann. Und der Zeitablauf, also vom Vorlauf her würde ich sagen, kommt auf den Kunden an. Ne? Also ich glaube, bei Wort und Bild war das gar nicht so lange. Also die hatten ja vorher noch andere Ideen, die dann abgebrochen wurden. Und dann wurde das neu entwickelt. Ich glaube, das hat irgendwie 2-3 Wochen gedauert. Dann war irgendwie klar, dass wir das auf die Art machen. Dann der Pilot war relativ schnell erstellt, musste auch, damit man dann sagen kann, wir können das auch zu Ende bringen. Also so eine Produktion geht dann recht zügig. So ein Interview geht dann Tag, ein Studiotag mit Ulrich Nöten. Also für so eine Folge spricht der ja zwischen 3 und 4 Stunden ein pro Folge, ne, da hat er relativ viel Text. Ja, und dann geht das halt in die Postproduktion zu unseren Producern, zu den Audio-Producern, die brauchen, wenn sie halt richtig Gas geben und durcharbeiten können, sagen wir mal 2 Tage und dann hat man schon mal so grob das da liegen und also man kann sagen, in einer Woche, wenn man sich richtig Mühe gibt, hat man in einer Woche eine Nuller-Folge und dann geht es ins große Schreiben, wenn das abgenommen worden ist, dann geht es ins große Schreiben und das zieht sich dann schon mal über Wochen, zum Teil über Monate hin, bis man das dann so alles zusammen hat, die Interviews zusammen hat, die Drehbücher zusammen hat, die sind zum Teil sehr voluminös. Ne? Also wir haben für so eine Folge Sieger der Medizin sind das 30 bis 40 Seiten Drehbuch, die dann halt irgendwie entstehen. Wirklich wie so ein Spielfilmdrehbuch, ne? Mit Regieanweisungen, mit den Dialogen, mit den Texten, mit den ganzen großen einzulesenden Reenactments, mit entsprechenden Anmerkungen für Sounddesign, für die Musik. Also das sind relativ aufwendige Sachen. Es passiert tatsächlich extrem viel auf Papier im Vorfeld. Und da gibt es aber natürlich auch so Schnellschüsse wie 50 Millionen Dollar Auto, was wir schon mal kurz angesprochen hatten, ganz am Anfang. Das ist dann so eine Sache, da gab es halt erst ein anderes Autorenteam, was drauf war, die das halt anfingen zu produzieren, hatten dann schon die ersten Drehbücher geschrieben und haben gemerkt, dass sie in eine Sackgasse kommen. Das ist ja so eine gefakte Suche nach einem Porsche 917, den es gar nicht gibt, aber eben es gibt ganz viel Material dazu und alle vermuten irgendwo, dass es dieses Auto in irgendeiner Garage in, keine Ahnung, Bolivien gibt oder so, was halt 50 Millionen Dollar wert wäre, weil Steve McQueen damit irgendwie in dem Le Mans-Film rumgeballert ist. Und wir haben halt gemerkt, dass sie so bei 3 Folgen ankommen und dass es nicht mehr weitergeht. Also schon in der Drehbuchphase war klar, das bleibt da irgendwie stecken, das Fahrzeug. Und dann wurde das irgendwie so fast ad acta gelegt und hat aber ProSieben gesagt, nee, Freunde, wir haben hier irgendwie 10 Folgen, die wir gerne hätten. Macht mal so, ja. Und dann saßen wir halt da und der Autor, der vorher dran saß, der hat gesagt, das sehe ich nicht. Der hat das auch sehr, sehr verkopft gesehen, also gar nicht so als Show, sondern sehr als er wollte ganz viel da reinpacken, Dinge, die da bei so einer Autonummer gar nicht zu suchen haben. Also wenn ihr Alte Schule kennt von Carsten Arndt, das ist so ein Autopodcast, sehr, sehr bekannt. Der ist halt quasi auch der da spricht, ne? Also es ist im Prinzip so eine alte Schule Extended-Geschichte, aber eben nicht als Erzähl-Podcast oder Interview-Podcast, sondern eben auch als so eine Audioshow mit Archivmaterial drin, eben von den Morgenfilmen, von Interviews, die mit Leuten aus der Zeit geführt worden sind. Und dann habe ich mir das halt dann quasi, ich habe es quasi auf den Schreibtisch bekommen und meine Chefs haben gesagt so, guck mal, was du da machen kannst jetzt. So. Und ich so, oh, verdammte Axt, so hat mir das dann irgendwie angeguckt, sah die Drehbücher und dachte, das ist ja total schwierig, was soll ich denn jetzt machen? So, ich kann jetzt auch nicht die Arbeit von jemand anders so komplett zerlegen. Und dann haben die aber gesagt, ja, das musst du aber. Und dann habe ich mich da quasi reingedacht in die ganze Geschichte, mir erstmal alle Interviews angehört. Und das war wirklich, wir reden hier von also 100 Stunden Interviews oder sowas halt, die da irgendwie sind. Zum Teil auch in Fremdsprachen, die dann übersetzt werden. Und so. Also es ist halt schon sehr, 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 sehr viel Background da gewesen. Gut, mich interessieren jetzt Autos auch so ein bisschen so, also von daher ist das schon ganz, ganz okay für mich und war auch irgendwie ganz cool. Und dann habe ich quasi aus den ersten 3 Drehbüchern dann erstmal versucht, die Essenz rauszuziehen und habe dann 6 Stück draus gemacht. Habe es quasi vereinfacht, dann ein bisschen aufgehübscht und da was dran gebaut, dort was dran geschraubt, dort ein bisschen Action rein und einen Duktus verändert. Habe dann quasi aus unserem Moderator, der die ganze Zeit das erzählt, so einen Suffkopf gemacht, der immer, wenn er nachdenken muss, in seinen ollen Benz steigt und um den Block fährt und dann, wenn er nicht mehr fahren kann, dann irgendwie die ganze Zeit zu Hause trinkt und irgendwie im Internet sitzt und dieses Auto sucht. Und das war dann so als quasi so als Gegenpart, so dass man sie irgendwie mit dieser Person assoziieren kann, fand ich das irgendwie ganz, ganz cool und kam wohl auch ganz gut an. Und dann hat man so ein bisschen so eine Art Snatch, also so wie diese rotzigen Filme halt, so schnell geschnittenes Interviewformat mit ein paar Doku-Aspekten, ein bisschen Reenactment drin, mit viel Sound, mit viel Musik, sehr dynamisch, mit kleinen Soundschnipseln drin, im Prinzip so eine Art Schnitzeljagd draus gemacht. Und dann sind wir quasi bis zur Folge 8 gekommen. Da war dann aber wirklich auch der Inhalt erschöpft irgendwann. Und haben jetzt nochmal, letzte Woche haben wir nochmal die Folge 9 und 10 rausgebracht, die auch so ein bisschen abgekoppelt sind. Die erzählen nochmal so meta-ebenenmäßig, wie das so mit Oldtimer-Sammeln funktioniert und was eigentlich so ein Konkurs ist. Also es ist nochmal so eine Meta-Doppelfolge. Die ist jetzt nicht mehr diese Schnitzeljagd, da gibt es auch so eine Beicht am Anfang, dass das alles bloß erstunken und erlogen ist. Und was, glaube ich, die Leute gar nicht interessiert, weil sie es trotzdem spannend fanden. Und es gibt natürlich einen realistischen Kriminalfall, der noch hinten dran hängt, der jetzt gerade in Aachen verhandelt wird, wo tatsächlich solche Autofälscher, die halt solche Porsche 917 unter anderem gefälscht haben, gerade quasi ihre Gerichtsverhandlung entgegensehen. So. Also es gibt auch so eine Andocken wieder an die Realität und diesen Spagat haben wir da halt irgendwie gemacht. Also manchmal ist so dieses Podcast machen im professionellen Sektor auch so retten. Also man hat irgendwie so eine Idee, die wurde von jemandem dann schon mal irgendwie hingebaut und dann haben die gemerkt, es kippt jetzt gerade alles um. Und als quasi als Autor dann versucht man, was kann ich jetzt aus diesem Wirrwarr irgendwie gestalten und fängt dann halt an, daran zu arbeiten. So. Also es ist manchmal tatsächlich auch ein bisschen Fleißarbeit und die sich aber dann oft in so eine Passion dann wandelt. Also dass man dann irgendwann richtig Bock hat, das dann halt weiterzutreiben und auf die Spitze zu treiben. Also das unterscheidet uns, glaube ich, wenn wir in so einer Firma arbeiten und Podcasts machen, vielleicht von so, sagen wir, Independent-Podcastern, die ich ja auch viele kenne und ja auch zum Teil bei Independent-Podcasts ja mitmache, gerne auch mal selber bei so Raumfahrt-Podcasts oder so oder bei Ayuvo hier mit seinem damals TM, da gerne mal irgendwie mit dabei bin und so. Das unterscheidet das aber natürlich total, weil wir einen extremen Aufwand betreiben. Wir haben ja auch ganz andere Budgets, ne? Also wir reden da von mehreren tausend Euro pro Folge. Ne? Also das sind dann schon hohe vierstellige Bereiche, die da irgendwie jetzt pro Folge schon aufgerufen werden. Also für so ganze Staffeln kann da schon mal so richtig so ein kleines sagen wir Miniserienbudget für so eine, sag mal, Independent Low-Budget-Fernsehserie schon fast drauf gehen, wenn man das richtig anstellt. Also da ist auch wirklich Musik drin. Aber das erreicht dann natürlich eben auch eine gewisse breite Hörerschaft und hat natürlich dann auch den Effekt für den Auftraggeber, dass er dann halt naja, seine Botschaft, die er halt rüberbringen will, eben auch rüberbringen kann. Ne? Und es ist Kulturgut, also es bleibt erhalten. Man kann das ja auch noch in 500 Jahren hören, ja, wenn man das möchte. Und ich glaube einfach, dass man da auch Zeitdokumente schafft an der Stelle. Für diese, du meinst jetzt, ich habe den Anfang nicht ganz verstanden, für die Drehbücher oder was meinst du jetzt? Ach so, ich krieg ganz normal entweder irgend so ein blödes Docs, ne? Also ich hasse ja Microsoft, aber also entweder ein Docs oder ein Pages oder ein PDF oder sowas halt, das ist ganz normal, du kriegst dann halt diese Drehbücher und dann guckst du das halt an und dann merkst du halt relativ zügig, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Und also wer schon mal Drehbücher gelesen hat, ich kann da auch ein paar Sachen mal empfehlen. Also ich verlasse mal ganz kurz meinen Platz, ich empfehle euch mal was. Also wenn man Drehbücher genau liest, kriegt man sehr, sehr schnell mit, ob das funktioniert. Egal, ob du jetzt ein Filmdrehbuch liest oder ob du ein Audiodrehbuch liest, im Sinne von, also für eine Audioproduktion, die unterscheiden sich ja rein vom Aufbau überhaupt nicht. Ne? Also das ist halt, im Prinzip ist es einfach Text, der halt eine gewisse Formatierung halt hat. Und da kriegst du relativ schnell mit, ob das Ding geht oder ob es nicht geht. Also das kann auch jeder Laie, der ein Drehbuch liest. Deswegen würde ich mal hier so ein Buch empfehlen. Ne? Uraltes Ding, glaube ich, aus den 80ern oder Ende der 70er von dem Christopher Keen zum erfolgreichen Drehbuch. Also so ein Hollywood-Autor. Kann ich wirklich nur empfehlen, weil da wird man so Schritt für Schritt erklärt, wie so Drehbücher und Storys entstehen und wie Dramaturgie funktioniert, auf so eine sehr unterhaltsame Art. Also sehr, sehr lustig auch. Und da kriegt man dann beim Lesen tatsächlich relativ schnell mit, geht diese Story eigentlich. Ja, und oftmals kriegst du dann halt ein sehr, sehr dünnes Drehbuch und dann denkst du, oh, das ist eine ganz, ganz dünne Story. Und dann ist aber die Kunst zu sagen, wir erweitern die Geschichte und nehmen noch eine Metaebene rein, also irgendwie was Übergeordnetes, also erzählen noch viel mehr drumherum oder wir gehen halt mehr ins Detail rein, also machen so eine Unterebene auf, wo wir dann halt irgendwie noch irgendwie abbiegen können und füllen damit dann halt quasi so diesen Raum der Geschichte. Also wenn ich da nochmal ans Oktoberfest-Attentat zum Beispiel denke, das ist ja eigentlich schnell erzählt, ne? Also da gibt es halt Radiodoku vom BR und so, ne? Die haben das dann irgendwie, keine Ahnung, in 90 Minuten einmal durcherzählt und wir machen 10 Folgen dazu. Und dann kam irgendwann die SZ und sagte, dass es eins der besten Projekte war zum Oktoberfest, was überhaupt entstanden ist. Und das war halt eben von ProSieben damals initiiert. Ne? Und wir haben dann halt uns überlegt, also der Rainer Maria Jilk, der war früher auch beim SWR und ist Moderator beim ZDF, macht auch die Berlinale und so. Mit dem habe ich auch schon ein paar Filme gedreht. Mit dem habe ich das dann quasi eher sehr Journalist und ich bin halt eher Filmemacher und eher so Autor, ja, ich bin ja kein Journalist, haben wir dann das hingesetzt und haben gesagt, wie können wir diese Story halt irgendwie erweitern? Und dann fängst du halt an zu lesen, ne? Da fängst du dann halt an, hier irgendwie diese ganzen Sachen hier dir zu schnappen. Ich muss mal hier meinen, Leute, den Batman, ich kriege ja ständig Zeug geschenkt, also Batmans. Da fängst du dann halt an, diese ganzen dicken Wälzer zu lesen über das Attentat. Ne? Also den Klassiker halt, ne, den man halt lesen muss. Dann halt alles, was dazu irgendwie kommt. Und da fängst du halt an, diese dicken Schwarten dir durchzuarbeiten. Und guckst halt, welche Nebenstories sind da eigentlich irgendwie da. Ne? Also was hast du irgendwie an Side-Stories, um jetzt ungeachtet des katastrophalen Attentats, was da passiert ist, was ja keinen Unterhaltungswert hat, ne? Die Leute bei der Stange zu halten, dass sie halt versuchen, diesen Gesamtkontext besser zu verstehen, was halt damals irgendwie gewesen ist. Und dann fängst du halt an, Nebengeschichten aufzubauen. Und dann wird es nämlich ziemlich interessant tatsächlich. Und dann kriegst du auch so ein vielseitigeres Bild von der Zeit damals. Und dann gehst du auch mehr intensiver eben auf solche Sachen eben wie die Sanitäter von damals halt ein. Nimmst dir Zeit für die, nimmst dir 50 Minuten Zeit, was darüber zu erzählen, über die Geschichte auch vielleicht noch quasi der Rettungsdienste, ne? Also was er damals überhaupt gerade erstmal angefangen hat, das war ja alles noch nicht so, wie wir das halt heute kennen. Und so bauen sich dann halt so kleine Geschichten dran, so ein bisschen wie so ein Lego-Gebilde und dann hast du halt irgendwie so eine größere Geschichte. Weil es ist leider oft so, dass halt diese Grundideen, die irgendwie, oh, geile Idee habe ich hier, schreibe ich euch mal auf für total geil, machen wir 100 Folgen und dann liest du es durch und denkst so, boah, lass uns mal 3 Folgen davon machen, dann ist aber auch vorbei. So, ne? Und da muss man dann halt schon sehr kreativ sein und irgendwie gucken, wie man das erweitert. Ich glaube, das ist vielleicht die Kunst dabei. Ah nee, ich bin total faul, echt Leute. Also ich mache weder Post-its, noch habe ich irgendwelche Tools oder sowas. Halt, ich habe einen Kopf. Und ich habe ein Notizbuch, wo ich mir ein paar Sachen reinschreibe und ich glaube, ich arbeite da wirklich mit dem Kopf. Ne? Also es gibt viele, die haben wirklich diese Post-its, also das wird hier dem Drehbuchbuch auch vorgeschlagen, dass man sich so Strukturen irgendwie an die Wand macht, um da nicht durcheinander zu kommen. Ich kann sehr, sehr gut mit 20 verschiedenen Textdokumenten arbeiten, die ich mir ein bisschen farbig markiere und dann sage ich, irgendwie hellblau ist für Person X, grün ist für Person Y und ich habe das dann im Kopf und ich kann mir wirklich solche Sachen halt merken, weil ich ein bisschen autistisch bin. Das hat halt andere Nachteile und in dem Fall hat es einen Vorteil, dass ich halt dann eben mir ganz oft Dinge halt anhand, wenn ich es einmal gesehen habe, habe ich das quasi abgespeichert so im Kopf. Also für mich ist das wirklich, also ich habe das fotografisch vor mir. Ich brauche mir deswegen halt keine Post-its machen. Andere Leute arbeiten genau damit, das ist auch gut so, weil dann hat man es wirklich so auf den Blick. Für mich ist das wirklich in meinem Schädel drin. Und wenn ich merke, ich verliere den Faden, gehe ich raus und gehe spazieren und dann ordnet sich das wieder. Das ist aber jetzt meine Herangehensweise. Das ist bei anderen Menschen ganz, ganz anders. Es gibt halt so ganz tolle Tools, ne, so für, also auch so für bei Final Draft, wo man so Strukturen mit Personen und Dialogen und sowas halt irgendwie machen kann. Das ist alles sinnvoll für sag mal, große Spielfilme. Da braucht man das irgendwann auch. Da hat man das nicht mehr im Kopf. Aber sag mal, im halbdokumentarischen Bereich, für mich ist es so, dass ich mir da kaum Notizen machen muss. Das ist wirklich, also ich habe die große Geschichte mehr oder weniger so drin und ich muss da bloß gucken, ein paar Sachen, dass ich die nicht vergesse, die notiere ich mir mal irgendwie, aber das war es dann halt auch schon. Und die Autoren, mit denen ich zusammenarbeite, denen geht das ähnlich. Das sind alles so eine Halbautisten. Wir können halt irgendwie, haben Schwierigkeiten mitzukriegen, ob es jemandem scheiße geht, aber wir können uns wenigstens Sachen merken.
Hast du dann...
Bitte? Editor. Also Texteditor. Achso, ich habe eine Zeit lang Final Draft benutzt. Das kostet halt irgendwie $200 oder irgendwie sowas. Und irgendwann habe ich mal die blöde Seriennummer verlegt und konnte es dann halt nicht mehr benutzen. Und habe dann halt festgestellt, dass es ein ähnlich gutes Ding halt, gibt es natürlich auch für Word, ne? Also so Vorlagen für Pages in dem Fall gibt. Also ich benutze halt Pages, das war früher eine Katastrophe, weil du keine größeren Dokumente bearbeiten konntest, weil es immer abgestürzt ist. Und mittlerweile hat das aber irgendwie Apple so hingekriegt, dass es gut funktioniert und auch mit langen Drehbüchern gut funktioniert. Auch manchmal Seitenumbruch ist manchmal Mist, aber das ist bei Word genauso. Also wenn man es wirklich professionell machen möchte und halt so Shortcuts haben möchte, dann kann man das auf jeden Fall sehr, sehr gern mit Final Draft machen. Kann ich nur empfehlen, weil es auch wirklich toll ist. Aber ich finde es manchmal, das ist wie ein bisschen wie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Weil Final Draft ist wirklich so ein Hollywood-Ding, so bang. Ne, da hast du dann so, da kannst du auch die Dialoge vorlesen lassen und sowas halt so. Ne? Also das ist halt wirklich ein krasses Teil. Ich arbeite ganz schlicht einfach wirklich so in meinen Pages, habe da so eine Vorlage für 2, 3 verschiedene Drehbuch Arten quasi. Ich mag auch diese Kurierschrift und so, wenn Dialog schön schmal steht und wenn so Action ein bisschen breiter geschrieben ist und so. Das hat so einen schönen Lesefluss. Da sehe ich immer Struktur drin. Wenn man das dann noch ein bisschen farbig markiert, hat man dann irgendwie einen schönen Überblick über das, was man da gerade irgendwie macht. Und also das ist ein ganz, ganz, ganz schlichtes, ist im Prinzip das Apple Word. Ne? Also es ist nichts anderes. Man kann das aber genauso eben auch mit Word machen. Also da gibt es diese Drehbuchvorlagen ganz genauso. Und das sind dann immer so, man kann dann halt die F-Tasten benutzen, ne? Oder halt sich selber Tastenbelegungen machen, sodass dann halt dieses zwischen Dialog, Transition und Action oder so, diesen Switch dazwischen, dass man das irgendwie automatisiert. Und manchmal erkennt er das auch automatisch, indem man weiterschreibt, Enter drückt und dann ist man im Dialog oder sowas drin. Also man kann sehr, sehr schnell damit arbeiten und das ist auch wichtig, weil ja die Geschichte im Kopf abläuft und man sie im Prinzip in dem Moment ja auch ein bisschen aufschreiben muss, ne? Und bei den Reenactments ist es ja so, das wird wirklich wie so eine Kurzgeschichte runtergeschrieben. Wir schreiben das wirklich wie Kurzgeschichten und lesen die uns gegenseitig vor. Also wir Autoren untereinander lesen uns die vor und haben dann halt tierischen Spaß dabei und machen da irgendwie diese Mordsgeschichten uns dann. Und das ist extrem unterhaltsam. Also es ist auch ganz wichtig, dass andere Feedback geben und dass man anderen was vorliest. Das ist total wichtig. Ich lese ja jeden Tag vor, meiner Tochter. Ja, auch großer Buchfan und so, und vorlesen ist ganz, ganz wichtig. Und man muss auch mit Impetus vorlesen, also dass man wirklich Bock hat, das nicht bloß runterzuleiern, sondern dass diese Geschichte, wie sie dann bei jemand anderem im Kopf entsteht, auch schon sich so anhört. Also ich glaube, einfach schreiben und schön vorlesen ist eine tolle Sache. Ich gucke gerade öffentlich. Achso, Martin macht hier gerade, ja, macht hier die Links, alles klar. Genau, also jedes Textverarbeitungsprogramm mit einer Drehbuchvorlage funktioniert dafür. Gut, wenn ihr noch Fragen habt, ich gieße mal mein Bier nach.
Jetzt, wenn du sagst, du hast das alles im Kopf oder baust dir deine Story dann sozusagen im Kopf zusammen, bist du dann immer zu einer Zeit nur an einem Ding dran oder hast du mehrere sozusagen Drehbücher parallel laufen, die du irgendwie im Kopf jonglieren musst?
Ja, also es ist gar nicht so sehr jongliert tatsächlich, ne? Also, weil, wenn du das ja eine Weile machst, ich mache das ja jetzt schon seit, also dieses reine Autorending und Regie-Ding, sag mal, ernstzunehmend mache ich das jetzt seit 15 Jahren, ne? Und da ist schon ein bisschen Training so dabei. Also es ist jetzt nicht schlimm, ob ich an dem einen Tag, keine Ahnung, 50 Millionen Dollar mache, weil da muss ich bloß für Carsten irgendwie Texte schreiben, die irgendwie zwischen die dokumentarischen Parts und zwischen ein paar Interviews irgendwie passen, dann ist das ein bisschen tagesformabhängig, ob ich an dem Tag so rotzig drauf bin und ihn eher so rotzig werden lasse oder ob ich an dem Tag eher so ein bisschen ruhiger bin und gesetzter bin und ihn dann eben auch so diesen ruhigen Duktus halt irgendwie geben kann. Aber eigentlich ist es kein Problem. Aber wir haben es, also rein produktionell ist es meistens so, dass wir uns dann auch sehr konzentrieren auf ein Projekt. Wir haben es zum Beispiel bei Dark Age Murders. Das wird übrigens nach hinten raus immer geiler. Also wenn man die ersten beiden Folgen gehört hat, ist das noch so ein bisschen wackelig so, weil wir auch die wirklich in Reihe produziert haben und nach hinten wird es dann immer bekloppter und immer schräger und immer verrückter und immer wilder. Und da haben wir uns dann wirklich so Wochenenden hingesetzt, also als Autorenteam, wir waren dann zu dritt, der Mirko Gutjahr, also der Historiker, der Volker und ich, und wir haben uns dann wirklich gebettelt. Also wir haben dann für eine Person, die in dieser jeweiligen Folge vorkommt, also gibt es zum Beispiel eine Island-Folge mit Thor Gunnar, das ist eine Untote, so eine Zombie-Geschichte ist das halt so, ne? Also die irgendwann aufwacht und dann den Kriegern rechts und links reine und dann irgendwie, also das ist so eine isländische Walküre. Und weil wir halt wenig Zeit hatten, haben wir gesagt, wir müssen diese ganzen Reenactments, die in dieser Folge halt sind, müssen wir jetzt einfach auf die Leute verteilen. Und haben uns vorher geeinigt, wie die Figur ungefähr ist. Also haben wir also ein paar Eckpunkte gegeben, sodass wir jetzt nicht auf falsche Personen schreiben. Also, weil ich sehe die vielleicht groß und blond und solche Brüste und der Volker sieht die vielleicht als klein und dünn und verhutzelt oder sowas halt. Und dann wird es schon schwierig, dass das zusammenpasst am Ende. Und da haben wir uns dann halt geeinigt, wie sie ungefähr ist. Und haben dann quasi auf diese Figur dann halt diese Reenactments geschrieben. Und zwar eben für jeden dieser Parts halt ein anderer Autor. Und das ist unfassbar lustig und gut geworden so, weil wir dann irgendwie uns so halb gebettelt haben, gesagt haben, wer schreibt da eigentlich die schrägere Nummer? So, und dann ist das so ein bisschen so, hat so einen kleinen Wettkampfcharakter und dann haben wir wirklich am Wochenende gesessen, war eh Lockdown, was soll's, und haben dann halt irgendwie lustige Geschichten, eine wilder als die andere geschrieben und dann haben wir das zusammengefügt und wir mussten nichts mehr ändern, es war einfach perfekt, so wie es war. Ja. Und das macht natürlich total Laune. Und natürlich sitzen wir auch ganz oft dann an Sachen wie bei Sieger der Medizin, wo man auch keinen Scheiß erzählen darf, sondern es muss irgendwie dann immer noch historisch irgendwie funktionieren und auch so inhaltlich irgendwie, weil man kann ja die Leute nicht verarschen mit irgendeinem Quatsch, so, sondern es muss dann irgendwie auch Hand im Fuß haben. Und da muss man dann schon öfter nachgucken und da bleibt man noch dran. Und da ist dann auch Ablenkung mit einem anderen Thema, was jetzt vielleicht auch ähnlich viel Aufmerksamkeit bedeuten würde, wäre dann schon schwierig. Aber meistens hat man dann auch irgendwie einen zweiten Job, der dann nicht ganz so. Also ich habe zum Beispiel Tatort Deutschland und Sieger der Medizin parallel gemacht. Ja? Also bei Tatort Deutschland musste ich einfach gucken, wie kriege ich diese einzelnen O-Töne zusammen in eine Geschichte. Und bei Sieger der Medizin musste ich viel, viel mehr in die Vergangenheit eintauchen und komplett mehr Situationen im Ersten Weltkrieg in irgendeinem OP ausdenken, als jetzt irgendwie bei Tatort Deutschland musste ich einfach gucken, dass es gut miteinander zusammengeht. So. Also das geht schon. Das ist auch wirklich tagesformabhängig. Es gibt wirklich Tage, wo ich nicht schreiben kann. Also wo ich wirklich dann, das wird aber auch in der Firma nicht als böse betrachtet, also oder als Faulheit oder sowas. Also wenn du mal eine Woche nichts machst, sagt doch keiner was. Weil die halt wissen, dass wenn es dann irgendwie losgeht, bist du halt irgendwie ordentlich beschäftigt. So, ne? Und man braucht ganz viel Disziplin dafür. Also ich bin halt immer der Meinung, ich mache das wie Stephen King. Ja, da gibt es ja dieses tolle Buch von Stephen King über das Schreiben, kann ich auch nur empfehlen. Habe ich jetzt gerade hier nicht stehen, dass man für sich einen Rhythmus entwickeln muss. Also, dass man Tagesabläufe generieren muss, um richtig gut schreiben zu können. Das ist wirklich so. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn man das machen möchte, dass man Rhythmik hat. Also, keine Ahnung, früh irgendwie um 6 raus, dann irgendwie um 8 seinen Sport machen und 10 am Schreibtisch sitzen, bis 12 Tee trinken, dann nochmal rausgehen, irgendwie noch einen Kaffee trinken, nochmal 2 Stunden dran setzen oder 3. Dann irgendwie Kind aus der Schule abholen und abends vielleicht nochmal ein Stündchen irgendwie gucken, ob das irgendwie scheiße ist, was man da zusammengeschrieben hat oder ob das funktioniert so. Und also ich kann nur zur Struktur raten an der Stelle. Ansonsten wird es Mist. Also ich habe noch niemanden kennengelernt, der irgendwie total verbimmelt wäre und irgendwas Gutes bei rausgekommen wäre. Also das sind alles Leute, die mit einem gewissen Fleiß und mit einer gewissen Struktur halt in diese Themen halt reingegangen sind. Also ich glaube, dass das so. Das muss man für sich finden, einfach, dass man einfach seinen Tag so einteilt, dass man schreiben kann und kreativ bleiben kann. Man muss ja auch zwischendurch noch was hören, muss auch was anderes machen. Also das ist halt einfach gar nicht so ein exaltierter Job, sondern es ist eher so ein, ja, ich könnte auch genauso in der Werkstatt arbeiten und irgendwie Maschinen zusammenschrauben, was ich ja früher auch gemacht habe. Ich bin der Maschinenschlosser. Also von daher unterscheidet sich nicht groß. Martin, du bist noch stumm.
Ich weiß, ich hab nur gelacht.
Ne, ohne Scheiß, ich bin wirklich in Systemmechaniker, Systemtechnik. Ich habe in Gefrees bei Bayreuth gelernt, 4 Jahre. Anfang der 90er Jahre, so, genau. Ist im Prinzip dasselbe. Man muss halt einen Überblick bewahren.
Was ich ja so faszinierend finde, also mein Weg durch die Podcasts ist ja quasi so entstanden, dass ich ganz am Anfang, was weiß ich, erst einmal B5 gehört habe, also Bayerischer Rundfunk, Nachrichten, dann irgendwann Radio-Features immer mehr gehört habe, dann irgendwann eben auf das Thema Podcast gekommen bin. Und jetzt stelle ich halt einfach fest, dass das Thema sich ganz stark entwickelt in Richtung einer, sagen wir mal, Professionalisierung, dass es hier immer mehr wirklich, so wie du sagst, Produktionen gibt, die Drehbuch haben, die Sprecher haben, die solche Sachen also bieten und gleichzeitig aber auch die einen oder anderen Podcasts, die so bisher so aus der Hobby-Ecke gekommen sind, sich auch professionalisieren, also zumindest Werbung schalten oder Monatsbeiträge verlangen oder sonst was. Das heißt, das Medium verändert sich gerade im Moment ganz ordentlich. Und was ich mir immer als Frage stelle, wie lange funktioniert das? Also wenn ich jetzt so verschiedene Plattformen quasi bedienen muss, komme ich irgendwann genauso weit wie beim Video, dass ich also ein Disney-Abo, ein Prime-Abo, ein Netflix-Abo und was weiß ich alles brauche. Und geht das jetzt bei dem Podcast quasi in dieselbe Richtung, dass ich also dann, was weiß ich, irgendwie 5 oder 6 verschiedene Abos brauche, um dann am Laufen zu bleiben oder so? Oder ist es so, dass das jetzt so eine Phase ist, in der sich dann auch vielleicht manche Dinge bereinigen werden und wo sich dann gute, sagen wir mal, Kanäle raus etablieren und man dann irgendwie am Schluss 2, 3 hat, die so kontinuierlich, sage ich mal, ein ordentliches Programm senden oder was? Also ich finde es total faszinierend, in welche Richtung sich das im Moment so bewegt.
Also ich habe mal so meine kleine Einschätzung dafür geben kann, ist es einfach so, dass ich denke, dass ein gutes Beispiel ist ja, wie Fernsehen funktioniert. Wir haben ja mal alle gesagt, so, das verdammte lineare Fernsehen ist tot, nichts ist tot. Das funktioniert immer noch genauso. Es gibt Leute, die halt ganz normal weiter Fernsehen. Ich gucke auch, wenn ich mal Fernsehen gucke, lineares Fernsehen. So. Und ansonsten, ja klar, ich habe auch so meine Videoplattformen, wo ich reinschaue. Aber ich finde es halt super wichtig, dass es zum Beispiel auch öffentlich-rechtlich gibt, ne? Weil das einfach, also einfach von dieser Unabhängigkeit in Inhalten halt absolut ausschlaggebend ist. Man kann ja nicht die ganze Zeit irgendwie sich diesen Disney-Quatsch und Netflix-Quatsch geben. So. Das wird irgendwann auch langweilig. Also ich glaube einfach, klar, wie du gesagt hast, es wird sich aussortieren, es werden halt viele untergehen, es werden einige bleiben, es wird so Hauptplattformen geben, die dann halt vieles einkaufen, was ja Spotify im Prinzip schon macht, Entschuldigung, oder Podimo. Die, also wir haben ja gesehen, also ProSieben mit ihrer FIO-Plattform sind jetzt halt bei Podimo gelandet. Also es sind so viele Versuche, alle versuchen irgendwie was zu machen und am Ende brauchst du halt aber irgendwie so einen Accelerator, also wo alles zusammenfließt und dann irgendwie rausgeschoben werden kann. Deswegen gibt es ja auch gerade die Diskussion mit dieser Vereinheitlichung für die Messenger. Also das ist halt quasi so eine Art Messaging-System gibt, wo halt irgendwie von WhatsApp, Signal und Threema alles irgendwie hinfließt und dann irgendwie verteilt wird. So. Ich glaube, dass es halt viele Anbieter geben würden, die diesen großen Pool halt irgendwie reinspielen und es wird differenzierter sein, was die Leute für Channels buchen und die werden einzeln bezahlbar sein. Aber dass es zu so einer quasi zu so einer Moloch-Bildung kommt, wie es eben Microsoft, Apple oder Spotify oder Facebook oder wer auch immer irgendwie haben, das ist, glaube ich, unvermeidlich und kann halt nur politisch irgendwie so gesteuert werden, dass es da eine Zerschlagung irgendwann gibt und auch wieder halt neue Dinge entstehen können. Ich glaube einfach, wir sind jetzt noch an einem Punkt, wo noch viel aufploppt und so independent-mäßig passiert, die sich aber eben auch finanzieren müssen auf irgendeine Art und Weise, entweder durch Spenden oder Werbung. Und es gibt halt so diese Player wie wir jetzt, also wie WakeWord, die halt für diese Großen halt irgendwie zuproduzieren und dort halt irgendwie das Ding am Laufen halten mit immer teureren, immer größeren Produktionen, die die Leute auch verlangen. Ja. Und es wird aber meiner Meinung nach immer diesen Independent-Bereich geben, wo einfach authentische, echte Menschen über authentische, echte Themen in einer ganz einfachen, qualitativ hochwertigen, also inhaltlich wie auch audiomäßig qualitativ hochwertigen Form miteinander sprechen. Und das wird es immer geben und ich glaube, das wird auch weiter ausgebaut werden und die werden in ihrer Unabhängigkeit auch gestärkt werden. Also wie ich jetzt zum Beispiel, der ja auch Independent-Podcasts unterstützt oder unabhängigen Journalismus unterstützt oder sowas halt, ne? Also ob jetzt mit Geld oder indem ich es halt irgendwie abonniere oder wie auch immer. Also ich glaube einfach, beides wird existieren und ja, man kann das halt bis am Fernsehen vielleicht blank machen. Und auch alle haben ja gesagt, dieses lineare Radio ist tot. Nichts ist tot. Wenn ich in meinem Auto sitze, ich liebe es, Radio zu hören. Ich will gar nicht meinen beschissenen iPod da dranhängen und irgendwie schon wieder irgendwie dasselbe hören, was ich die ganze Zeit höre, sondern ich bin dann, will überrascht werden von Deutschlandfunk oder von Deutschlandradio Kultur oder von Bayern 3 oder von NDR 3 oder von wem auch immer, was die einfach so im Portfolio haben. Und ich staune, wie gut das ist. Und ich glaube einfach, das sollten wir uns erhalten und ich hoffe auch, dass das uns erhalten bleibt. Und nicht, dass solche Spinner wie die AfD irgendwie dann irgendwie die GEZ abschaffen wollen oder so ein Quatsch. Also was völlig Humbug ist. Ich bezahle super gerne meine GEZ. Wenn ich mir überlege, was ich bei Disney oder bei Netflix oder bei Apple Plus bezahle, da ist die GEZ ein Witz dagegen. So, ne? Also von daher ist es einfach, glaube ich, diese Vielfalt ist wichtig, dass die erhalten bleibt und das wird alles seine Hörer und Hörerinnen finden. Und am Ende werden wir halt sehen, wo wir rauskommen. Ja. Einerseits halt die teuren Produktionen und andererseits halt ganz einfach gemachte, auch sehr, sehr coole, authentische Produktionen. Genau. Also ich mache das halt ganz händisch, ne? Also die Independent-Podcasts, die ich halt unterstütze, die kriegen immer im Jahr von mir halt, also keine Ahnung, Logbuch Netzpolitik, die kriegen halt 70 € im Jahr, Punkt. Ja, das ist für mich so, wo ich mir sage, das ist für das, was sie da machen, ist es cool und dann kriegen die das halt so. Ne? Und bei anderen Podcasts ist es halt dann immer eine Abwägung, wo ich sage, interessiert mich mehr oder weniger oder finde ich halt mehr förderwertig als jetzt vielleicht anderes oder sowas halt. Ne? Und genau, aber diese ganzen verschiedenen Plattformen mit dem eigenen Abonnements, ich glaube, das ist schwierig. Apple macht das, glaube ich, ganz gut, dieses Mikropayment, dass du dann halt irgendwie bei Apple Podcasts das irgendwie dann so extra bezahlst, dann hast du es da halt auch irgendwie. Das ist halt für die Leute, die jetzt in diesem Apple-Universum sind, ist das ganz praktisch. Bei Spotify gibt es das ja auch. Also ich glaube, das gibt es überall. Aber man kann halt die Leute unterstützen, auch gezielt unterstützen halt. Und das finde ich ganz gut. Ja? Also das, wenn es jetzt nichts Neues, in den USA machen die das ja schon ewig. Ja, Dan Carlin, ne, der hat ja Sachen, die waren for free. Und dann waren halt Sachen, die haben mal dann irgendwie, keine Ahnung, $12 gekostet oder so pro Folge. Das gab es auch schon. Also das ist einfach, je nachdem, wie der Aufwand ist und was da halt eben für einen Kopf dahinter steckt. Ich glaube, das wird sich irgendwie so einrütteln. Und wichtig ist halt nur, dass wir versuchen, auch immer die Independent-Leute zu unterstützen, dass die halt einfach weitermachen können, nicht die Lust verlieren dabei. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und trotzdem ist es natürlich auch wichtig, dass wenn wir für kommerzielle Firmen arbeiten, dass wir halt gute Inhalte machen, die sauber sind, die gut recherchiert sind, die halt nicht zu einer Spaltung der Gesellschaft beitragen, die halt irgendwie evidenzbasierte Wissenschaft nach vorne bringen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da irgendwie ein Augenmerk drauf hat. So. Und das ist am Ende egal, ob das von Bild kommt oder ob es von Wort und Bild kommt oder ob es von ProSieben kommt oder von RTL. Das spielt keine Rolle. Wenn der Inhalt gut ist, dann ist schon viel gewonnen, glaube ich.
Ja, ich habe das nur deshalb angesprochen, weil ich es halt auch wahnsinnig interessant finde, wo im Moment so Ursprünge für Podcasts herkommen. Also du hast ja auch gesagt, du bist eigentlich aus dem Filmgeschäft gekommen. Es gibt auch Podcasts, die so wie Hart aber fair oder so, die einfach die Fernsehsendungen quasi nochmal wiedergeben. Und dann gibt es eben, wie gesagt, ganz andere Formate, die aus dem reinen Hörfunkbereich kommen, dann wieder andere, die Zeitungsverlage, so wie du gesagt hast, diesen Zeit-Crime-Podcast oder sonst irgendwas, die also aus der Ecke Zeitungsverlage kommen. Also es ist wahnsinnig interessant, wie das Medium im Moment aus verschiedensten Richtungen bespielt wird.
Ja, genau. Also ich glaube, ich nenne es immer so böse, der Angriff auf die Ohren. Ne? Die Augen sind halt schon müde. Ne? Wir haben halt eine unfassbare Masse an Möglichkeiten, was wir uns jeden Abend und jeden Tag anschauen können. Und die Ohren sind halt noch die nicht bespielt werden. Und die Ohren funktionieren eben auch, wenn man irgendwie joggt oder abwäscht oder irgendwie staubsaugt oder draußen in der U-Bahn sitzt. So. Und ich glaube, das ist einfach so dieser Run auf die Ohren. Und man muss aber eben auch fassen, weil das lässt sich eben auch nicht überspannen, dieser Bogen. Ne? Also man braucht auch manchmal, ich staune manchmal, weil ich ja auch ganz oft früh, wenn ich draußen bin, irgendwie dann noch irgendwie was höre, was mich irgendwie interessiert. Und dann nehme ich aber mal die Kopfhörer irgendwie raus und hey, krass, die Vögel zwitschern ja oder sowas halt so. Dann lasse ich das halt draußen und freue mich einfach mal, dass irgendwie da auch irgendwie eine echte Welt noch da draußen ist. Weil das geht dann eben auch oft verloren. Und auch gerade, wenn dann die Leute mit so dicken Kopfhörern draußen rumrennen, was sich ja wirklich komplett abschottet, ich weiß nicht, ob das so geil ist, also ob das irgendwie förderlich ist. Ich glaube, auch für das Hören sollte man sich Zeit nehmen und Zeit einräumen und eben auch aufpassen, dass es nicht zu viel ist an der Stelle. Deswegen nochmal, die Qualität spielt eine große Rolle und man sollte seine Playlist mit Bedacht zusammenstellen, sodass man nicht überfordert ist in irgendeiner Art. Weil manchmal ist es auch so, wenn ich viel Politik höre, dann bin ich den ganzen Tag schlecht gelaunt, weil ja, die Politik macht gerade nur schlechte Laune. Also von daher ist es halt, ja, also man muss einfach auch da, glaube ich, sensibel mit sich selbst auch vielleicht sein. Genau wie man es eben auch mit den Augen ist und nicht jeden Scheiß reinzieht. Ja. Und dann würde ich immer noch dazu raten, eine Hochwertproduktion, vielleicht auch Geld dafür ausgeben und dann lieber ein paar kleine Independent-Produktionen hören, wo man die Leute so kennt oder wo man das Gefühl hat, die Leute zu kennen oder dichter dran ist, die ein bisschen unterstützen und da irgendwie in dieser Community einfach schlichtweg aktiv bleiben, weil die wird uns immer erhalten bleiben. Wenn das große Business im Bach runtergeht, die Community, die halt irgendwie Informationen raustragen und auch ganz wichtig sind für diesen Informationsfluss, die wird es halt immer geben. Egal wie die großen krachen gehen oder auch nicht krachen gehen.
Gut. Gibt es noch Fragen aus der Runde? Ansonsten würde ich sagen, das war ja fast ein perfektes Schlusswort, lieber Lutz. Gibt es noch aus der Runde Fragen? Dann würde ich sagen, an dieser Stelle, genau, wir müssen jetzt nicht alle gleich gehen, aber wir hatten ja gesagt, ungefähr eine Stunde, dass wir erstmal einplanen, können wir gleich noch besprechen. Dir vielen Dank für den Einblick in wirklich in einen spannenden Bereich. Also viele von uns machen ja quasi so klassische Laber-Podcasts, gar nicht so despektierlich gemeint, wie es manchmal klingt. Aber das, was du heute auch vorgestellt hast und woran du arbeitest, ist natürlich was ganz was anderes, viel aufwendiger. Da steckt noch viel mehr Liebe zum Detail drin, einfach auch dadurch, dass es halt quasi so formvollendet dann verarbeitet wird auch, sage ich jetzt mal. Und deswegen auf jeden Fall vielen Dank. Der Wolfgang musste schon leider gehen, hat aber eben auch gesagt, toller Gast, interessante Einblicke und er wünscht uns noch einen schönen Abend. Vielen Dank auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, Andi, können wir die Aufzeichnung beenden und zum gemütlichen